Radio 3. Das Gespräch.
Beim Namen Michael Sova, da gibt es ganz verschiedene Reaktionen. Den einen, den ist er vertraut, seit sie sich irgendwann mal in eine ihrer Schöpfungen verguckt haben. Bei mir ist das so, seit ich ihre Bilder Anfang der 90er Jahre in der Satirezeitschrift Titanic zum ersten Mal gesehen habe. Es gibt aber auch viele, die sagen, Sova, nie gehört. Und wenn ich dann gesagt habe, na, das ist doch der mit der Postkarte mit dem Suppenschwein oder der mit dem kleinen König Dezember, dann sagen sie, ach so, der. Und dann ist aber auf der anderen Seite natürlich der renommierte Künstler Michael Sova, der einen Namen hat, der Ausstellungen bis nach Japan hat, der bei verschiedenen Filmen in der Ausstattung mitgearbeitet hat, der hochgelobt und mit Preisen ausgezeichnet ist. Oh. Also, wer sind Sie, Herr Sova? Der große Unbekannte der Gegenwartskunst oder der etablierte Künstler?
Ach je, na jetzt, nachdem ich von Ihnen schon so viel Schönes zu hören bekommen habe, musste ich ja meinen, ich wäre der etablierte Künstler, aber, na gut, in gewisser Weise ja, das stimmt auch, obwohl man von sich selbst ungern als Künstler spricht, das ist mir immer so ein bisschen, klar, ich bin der Künstlersozialkasse und wenn ich irgendwie beim Finanzamt was, dann heißt das auch, man macht, nee, da schreibe ich eigentlich mehr, nee, Künstler schreibe ich da nicht, da schreibe ich Illustrator, Maler. Naja, es ist wirklich wahr und es ist komisch, dass diese Bilder einen zwar verfolgen, würde ich nicht sagen, das hätte ja gleich so einen negativen Einschlag, aber dieses Springschwein, das Suppenschwein und das, was Sie haben ja gerade so zwei, drei Beispiele genannt, sind, glaube ich, fast 20, 30 Jahre her, dass ich die Sachen gemalt habe, dass die irgendwie so im Gedächtnis geblieben sind. Also mich erkennt keiner auf der Straße, woher auch, ich trete ja nicht im Fernsehen auf oder irgendwo in der Öffentlichkeit. Aber im Zusammenhang mit den Bildern geschieht es immer wieder, dass irgendjemand sagt dann, ach so, Sie sind es und so, so, ja.
Ist das eine bewusste Entscheidung, dass Sie so ganz hinter Ihren Werken und Ihren Schöpfungen zurücktreten?
Ja, ich meine, was soll ich da auch machen? Es gibt ja keinen Grund jetzt, sich da, soll ich in der Gala irgendwie, also in der Zeitschrift Gala mit Familie ein Porträt machen lassen? Oder? Nein, es gibt überhaupt keinen Grund. Es ist ja auch eigentlich angenehm. Ich würde nicht tauschen wollen mit Bekannten, Schauspielern, die oft in der Öffentlichkeit das Problem haben, dass jeder meint, er kennt sie und kann auch nett sein möglicherweise. Aber so ist es, glaube ich, in meiner Sparte ja im Allgemeinen, auch bei Leuten, die schreiben und so, dass die, also wenn man nicht dieses Bild schon 100-mal irgendwo gesehen hat, dass die doch in der Öffentlichkeit mehr oder weniger, also so, wenn man unterwegs ist, anonym bleiben und das ist doch auch okay.
Über Kunst im Radio zu sprechen, über Malerei im Radio zu sprechen, ist natürlich ein etwas gewagtes Unternehmen, weil wir natürlich hier keine Bilder haben. Deswegen dachte ich, wir fangen vielleicht einfach wirklich mal mit Ihren Bildern an und Sie nehmen uns vielleicht ein bisschen mit in Ihre Welt. Wollen wir vielleicht wirklich mit einem, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, gerade ist schon 20 Jahre alt oder 30 Jahre alt, aber zum Beispiel mit dem Suppenschwein anfangen. Es ist also ein kleines Schwein, das in einem sehr großen Teller Suppe sitzt, auf einem fein gedeckten Tisch und das Schwein macht richtige Sauerei, würde ich mal sagen. Wie kam das Schwein zu Ihnen?
Ja, wie kam das Schwein zu mir? Das war, glaube ich, der Haffmanns Verlag, den es inzwischen nicht mehr gibt, der nicht mehr existiert, ein Schweizer Verlag. Die haben so Broschüren raus, die bracht Hefte, also so vierteljährlich, glaube ich, ein Heft. Und da ging es immer um irgendwelche Themen. Da haben auch Autoren des Verlags und in der Regel geschrieben. Und in diesem Heft ging es, glaube ich, um Essen. Und die hatten mich gebeten, wenn ich das recht in Erinnerung habe, also wie gesagt, das ist lange her, dafür einen Titel zu machen. Und so entstand das Suppenschwein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Situation war, wo man plötzlich denkt, ach, man macht so ein Schwein im Teller. Ja, naja, passiert irgendwie. Und das ist aber eher so cartoonartig gemacht. Das ist die erste Version. Und dann, als ich die, sagen wir mal so, fand ich es ganz nett. Und dann dachte ich, ich mache jetzt nochmal ein richtig schönes Bild, ganz penibel, so mit Glanzlicht und ja, was man so hinkriegt. Und das ist dann diese zweite Version geworden, die dann mit Postern und Postkarte und so weiter dann ja in der Öffentlichkeit rumschwirrte.
Was denken Sie, was hat dafür gesorgt, dass es so ikonisch wurde? Ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, das hat man, das prägt sich irgendwie ein.
Naja, ich weiß es auch nicht dabei. Naja gut, nun, dass ein Schwein auf dem Suppenteller am schönen gedeckten Tisch rum, also es ist ja ein Mini, es ist sozusagen kein Schwein, was es so, weil es ja so winzig ist. Ne? Und nein, man hat, das ist ja nichts, was man steuert oder so, wo man sich bewusst vorher überlegt, so, das ist es jetzt und das ist aber, es ergibt sich dann im Grunde genommen so, dass so eine Sache irgendwie überdauert oder viele erfreut. Ja, das hat man ja selbst nicht in der Hand und wenn es denn so ist, ist natürlich nett. Dafür, so ist es ja auch gedacht eigentlich.
Ihre künstlerische Welt ist sehr von Tieren bevölkert. Es gibt auch gerne Schweine. Es gibt Hühner, die zum Beispiel in den Karpaten wandern. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Oder
Ja, vielleicht noch eins ganz kurz nochmal zu den Schweinen. Es gibt ja noch dieses andere Bild, wo so ein Schwein in den See hopst. Und das ergab sich aus so einem Foto, wo genau so was Ähnliches passiert. Und zwar in den USA, glaube ich, springt stündlich, halbtäglich, weiß ich nicht, ein Schwein in den See gegen Eintritt. Also die Leute bezahlen, gucken zu, wie das Schwein da rein. Ich weiß nicht, ob es dem Schwein gut tut, aber es gibt bestimmt Schlimmeres. Und da hat ein Autor, nämlich Peter Köhler, hat einen kleinen Artikel geschrieben über das Nacktbaden von Tieren. Das war eine kleine Kolumne in der Titanic, also auch mit diesem Bild. Und ich fand das so nett, wie dieses Schwein in diesem langen Hechtsprung da vom Steg. Und dann dachte ich, ich wollte es einfach gern noch mal so als größeres Bild malen. Und so ist dann dieses Motiv entstanden. Und dann kam es aber noch schlimmer, dass ein Freund, der damals auch diesen Postkartenverlag gegründet hat, damals noch in der Werbung arbeitete, und der hatte das Problem, dass der hat für eine amerikanische Softwarefirma gearbeitet, und der musste das irgendwie visualisieren, was, ich glaube, in den Texten ging, man kann immer alles schneller, es wird einfacher, und das ist ja auch, sagen wir mal so, das ist ja noch der Beginn der digitalen Zeit gewesen. Und der fragte mich, ob mir dazu nicht was einfällt, und dann habe ich immer Schweine gemalt. Also entweder Schweine, die über die Autobahn rasen, oder auch in anderem Zusammenhang. Also es gibt bestimmt 4 oder 5 Motive, wo immer wieder Schweine auftauchen. Ja, und das hat mir dann schließlich den Ruf des Schweinemalers eingebracht, wo ich nicht wusste, ob ich damit jetzt glücklich bin oder, naja.
Studieren Sie die Schweine dann in freier Natur, oder woher kommen die Bilder?
Ja, das hat wahrscheinlich ein bisschen was zu tun. Es gab ja so Mitte der 70er so zum Teil auch die große Bewegung nach Norden aufs Land, also auch aus Berlin. Und ein Freund von mir ist auch aufs Land gezogen, in Niedersachsen. Und um die Zeit sah man oft noch Schweine im Garten, also im Garten abgezäunt, hinten so ein paar Schweine rumlaufen. Und es ist auch so, dass diese Schweine sich so gut in der Natur machen. Ja, dieses hellrosa irgendwie, das. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Schweine, weil man weiß, Schweine sind intelligente Tiere, dass das jetzt der Grund war, Schweine zu malen.
Dass das ein Ersatz ist dafür, wenn man Menschen malen möchte vielleicht?
Sondern es ist in ganz anderem Zusammenhang, und das ist jetzt, bezieht sich auf Ihre Eingangsfrage. Es gibt zum Beispiel ein sehr großes Bild, ich habe gerne Seestücke, wollte ich mal ausprobieren. Also es hat mich gereizt, der Himmel und das Meer und die Wellen, ist zwar eine ziemliche Fummelei, aber. Und da mitten auf diesem ganz großen Bild gibt es dann ein kleines Floß, und auf dem kleinen Floß sitzt ein Schwein. Hätte ich da irgendjemand draufgesetzt, also irgendeinen Menschen gemalt oder meinetwegen auch mehrere Menschen, es würden ganz andere Assoziationen entstehen. Ja? Man denkt an Schiffbruch, man denkt gleich, was war da los?
Es gibt ja Vorbilder, berühmte Vorbilder in der
Kunstgeschichte. Ja, das Floß der Medusa und so. Also jetzt nicht mal, jetzt sagen wir, unabhängig von der Katastrophe, aber trotzdem hätte man irgendwie, man hat immer gleich eine Geschichte im Hintergrund oder im Kopf, wie man diese Sache interpretieren kann. Und bei dem Schwein, was da auf dem Floß, ja, da kann man sich jetzt denken, was man will, aber es bleibt offen. Das ist eigentlich der Grund.
Diese Meerszenen, die haben Sie in verschiedenen Variationen ja auch gemalt. Das sind aber immer, das finde ich, so sehr Sowa-typische Landschaften. Also es gibt dieses Meer, diese Wellen mit einem Boot mit Schäferhunden drin. Ja. Es gibt ein Mädchen, das mit einem Gorilla im Boot zusammen da sitzt. Da ist doch eben ein Mensch mit dabei, aber in einer ganz absurden Situation.
Ja, sehr passiven in der Regel auch, ja.
Was fasziniert Sie an diesen Landschaften so?
Es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ich freue mich ja auch, wenn ich in Ausstellungen gehe und Sachen aus dem 19. Jahrhundert sehe. Und es gibt so viele Sachen, man kann auch gar nicht sagen, da hat man ein Vorbild oder der und der. Und man merkt plötzlich, wie viele Maler und auch Malerinnen es gibt, die sozusagen, wenn man nicht jetzt Kunsthistoriker ist, die ja vergessen worden sind, von denen kein Mensch mehr was weiß, also die sozusagen nicht berühmt geworden sind, um es mal so zu formulieren, aber großartige Maler waren. Und was für Landschaftsstücke sie sich ausgesucht haben, welche Winkel, wie sie es beleuchtet haben. Und das hat mich immer irgendwie fasziniert. Und es ist natürlich, wenn ich das mache, ist es, man kann das jetzt nicht Landschaftsmalerei nennen. Zeitgenössische Landschaftsmalerei sieht mit Sicherheit anders aus, sondern es ist Komposition wie für ein Bühnenbild, wenn man 2 links und da noch 1 rechts und der Baum lieber ein bisschen verschoben und so. Aber es tut mir leid, es macht mir einfach Spaß. Ja,
Ich meine, das ist das Beste für Kunst eigentlich, oder?
Ja, wenn man das machen kann,
was einem Spaß macht.
Ja, wenn es einem Spaß macht. Ne? Man fragt sich da manchmal was. Also ich frage mich manchmal auch, was mache ich denn hier eigentlich? Aber ich kann stundenlang so zum Blätter malen und so. Und mich freuen, wenn es dann, es wird ja auch nicht immer was. Es gibt ja viele Bilder, die man denkt, oh nee und so, das führt zu nichts. Oder man, naja, und da das angefangen hat, auch mit diesen Landschaften, ein bisschen Caspar David Friedrich ist natürlich da auch beides, es war, dachte ich, da muss ja irgendwas passieren. Also einfach nur so eine Idylle dahin zu malen, das ist zwar nett, aber so geht's ja nicht. Und dann das Personal, was da auftrat, war mir am liebsten Tiere. Das brach das Ganze so ein bisschen runter, weil es ja dadurch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit verlor. Und wenn ich da Menschen reingezeichnet hätte, dann hätten die, ich hätte jetzt nicht gewusst, so also als, das haben wir auch bei Caspar David Friedrich, da stehen ja manchmal Leute in der Landschaft rum, die sinnieren oder gucken.
Wo ich mich auch schon gefragt habe, malt er die von hinten, weil er auch keine richtige Geschichte für die weiß und sich
ja, möglicherweise so. Ja, möglicherweise, aber es belebt natürlich, es bringt das Ganze in andere Zusammenhänge dadurch. Manchmal hat man das Gefühl, an irgendeinem Punkt in dieser Landschaft muss noch irgendjemand und wenn er da nur rumsteht und so und muss auch nichts groß machen, man muss sich auch nicht viel dabei denken, aber da waren mir eigentlich Tiere lieber, die so ihr eigenes Leben da führen. Also auch ein sehr konstruiertes natürlich, weil so bewegen sich normalerweise Tiere nicht in der Landschaft, wie ich das da gemacht habe, aber naja, gut.
Denken Sie sich dazu Geschichten aus, wenn Sie Ihre Bühnenbilder arrangieren? Oder ist das einfach so eine Idee, einfach mal auszuprobieren, was zusammengeht?
Genau,
also zum Beispiel gibt ein Bild Frau mit Motte, da sieht man eine Frau, die so an der Straße auf dem Bürgersteig steht, vor einer Hecke und einen riesigen Nachtfalter an der Leine hat, wie andere so ihren Dobermann an der Leine hätten oder so. Also ein total absurdes Bild.
Ja, wobei, ich meine, es ist einfach der kleine Austausch, dass man da an der Leine eben nicht den Hund hat, sondern dass man da in dem Fall ja, mal mit einer Motte ausführen, finde ich gar nicht jetzt so furchtbar. Also es ist natürlich, in Realität wäre das ziemlich abwegig, aber gut, wenn man Bilder malt, hat man ja die Freiheit, irgendwas zu machen, wo man denkt, ja, warum nicht?
Das ist ein interessanter Kontrast, finde ich. Das sind so Bilder, die ganz sorgfältig gesetzt sind, ganz, also auch technisch. Ich bin keine Malerin, aber mir scheint es doch sehr, sehr wirklich ganz präzise, ganz sorgfältig alles gemalt und gestaltet. Und auf der anderen Seite dann diese surrealen Elemente, die das dann wieder aufbrechen.
Ja, ich glaube, das bedingt sich auch ein bisschen. Also wenn ich, wie schon zum Anfang gesagt habe, so Landschaften einfach malen würde, weil es mir Spaß macht, Landschaften zu malen, in dem Fall bei der Motte eine Hecke, eine Laterne und ein Stückchen Haus, noch ein Bürgersteig, mache ich auch gern. Dann lebt, ich glaube auch diese Irritation wird, es ist jetzt aber auch kein Kalkül, ich male einfach so, wie ich male, ohne jetzt mir zu denken, das musst du jetzt so machen, weil dann und dies, jenes passiert, sondern der Bruch ist einfach auch noch stärker, wenn es sehr realistisch gemalt ist, als wenn man das sieht. Natürlich, man könnte es auch skizzieren, man könnte auch so einen kleinen, schnellen Cartoon da, aber ich glaube, das hat nicht diese Wirkung. Ganz abgesehen davon, dass es letzten Endes wieder daran liegt, dass es mir Spaß macht, auf die Art und Weise zu arbeiten.
Haben Sie schon immer so gemalt?
Naja, ich befürchte ja fast. Man könnte das auch als arm bezeichnen, ja, dass jemand nie aus seiner Schublade rauskommt. Aber Gott, warum sollte ich eigentlich? Ja?
Wenn es Spaß macht.
Wenn es einem Spaß macht, dann macht man es eben, ja.
Wir reden gleich weiter über den Spaß. Wir hören erstmal Musik. Sie haben sich Musik ausgesucht. Als erstes von Billy Preston, Nothing from Nothing. Warum haben Sie sich dieses Stück ausgesucht?
Ja, das kam so. Unser Jüngster hatte seinen Abiball. Ja, das ist ja mit diesen Abibällen, ist ja inzwischen, also für meine Generation, leicht befremdlich. Das musste natürlich im Hotel Esplanade sein, dann mit rotem Teppich, Sektempfang. Und die Mädchen sahen aus, als würden sie auf ihre eigene Hochzeit gehen. Also ich kann mich noch erinnern, früher, also für uns wäre es ein Graus gewesen, unsere Eltern hätten dabei gesessen und zugeguckt, wie wir, obwohl es ja eigentlich gut, wenn die Eltern, es ist ja auch, hat ja auch was Nettes. Ich will das jetzt gar nicht so runterreden, aber es ist schon eigenartig, was sich da abspielt. Und dann, im Laufe des späteren Abends, wurde die Tanzfläche freigemacht. Und es war ein DJ, der hat dann, ja, was hat der gemacht? Der hat 3 Stunden lang Techno gespielt, ja. Bum, bum, bum. Kann man ja machen, aber ich denke, das ist was, wenn man schon irgendwie auf Drogen ist und in so einem großen Club sich in Trance, da mag das ja alles gut sein, aber da war ja nun die Generation auch 50 plus, bei mir sogar 70 plus. Und wir haben dann zwar auch getanzt, aber man dachte, warum kann der nicht mal irgendwas anderes machen? Ja? Und Ein paar Tage später gab es im Fernsehen eine Sendung über einen amerikanischen Club, in dem eigentlich in der Regel nur Schwarze aufgetreten sind. Die haben so ein bisschen durch die Jahrzehnte gezeigt, was da so abging. Und da trat dann auch dieser Billy Preston auf mit diesem Lied. Und ich dachte, das ist einfach so ein Lied, da muss man auf die Tanzfläche. Es geht gar nicht anders.
Mein Gast heute ist der Berliner Maler Michael Sova. Sie sagten es gerade eben schon so nebenbei, Sie sind über 70, das heißt, Sie sind ein richtiger 68er. Mhm. Als Sie studiert haben, das waren die 68er Jahre wirklich genau.
Ja,
Sie waren mitten dabei. Mhm. Durfte man 68
ja,
so man
durfte,
malen?
Ja, man durfte alles, das war im Grunde genommen egal. Also ich habe schon realistisch gemalt, aber ich kann mich auch erinnern, ich habe irgendwo mal eine Banane auf ein Bild geklebt und dachte, das wäre auch was Schönes. Hatte auch was, aber gut, ich war nicht so kleinteilig. Und wir haben ja oft so Ateliers gehabt, in denen wir gearbeitet haben. Das war hier an der Grunewaldschule. Ich habe ja Kunstpädagogik studiert.
Und wollten Kunstlehrer werden?
Nee, wollte ich gar nicht.
Aber das wurde man, wenn man das studiert hat?
Ja, das hätte man werden können. Ich war dann irgendwann nach dem ersten Staatsexamen, kam dann die Referendarzeit. Das war wirklich, wo ich denke, oh, diese 2 Jahre, die hätte ich mir schenken können. Also wir kommen gern gleich auf 68 zurück. Ich bin jetzt ein bisschen hier bei der Kunstpädagogik geblieben. Und dann danach hatte ich noch eine 6-Stunden-Stelle an der Schule. Und dann war es schon so, ich merkte, das bröselt langsam. Weil der erste Block war manchmal um 8 Uhr, um 10 Uhr war oder um 10:30, 11 war ich dann schon wieder zu Hause, was auch nett war. Aber ich musste zu einer Zeit, wo ich am liebsten selbst noch hinten in der Bank vor mich hingedöst hätte, musste ich da den Entertainer machen. Das war das eine. Und dazu kam dann noch, dass immer, wenn ich mich am Abend vorbereiten musste, also ich kann ja nicht da hingehen und sagen, mal gucken, was wir heute so machen, sondern musste sich schon was überlegen. Dann dachte ich, ach, wie gern würde ich eigentlich meine eigenen Sachen weitermachen. Also insofern war die Sache eh zum Scheitern verurteilt und es war im Grunde genommen auch ein Kompromiss mit meinen Eltern. Also meine Eltern konnten sich nicht vorstellen, nehme ich ihnen auch überhaupt nicht übel, dass man einfach so, ja, als freischaffender Maler, Zeichner oder irgendwas später über die Runden kommt.
Ihre Eltern hatten überhaupt keinen künstlerischen Hintergrund?
Nein, gar nichts. Mein Vater hat einen kleinen Elektroladen hier in Berlin, meine Mutter war Hausfrau. Es gab keine Probleme irgendwie, dass der Junge ist durchgedreht oder so, sondern es war nur, sie wollten mir sozusagen diese, ja, es war ihnen unheimlich. Und deswegen haben wir uns auf den Kompromiss Kunstpädagogik, dann ist man so halb Kunst und im Zweifelsfall geht man an die Schule oder bleibt an der Schule. Es ist auch wirklich ein toller Beruf, ja. Aber ich wusste, dass das irgendwie bei mir wahrscheinlich auf die Dauer. Ja, ich wollte eben so gern selbst was machen. Und das war auch nett mit den Schülern, keine Frage. Aber es war, wo ich wusste, das wird. Es gibt Leute, die waren an der Schule und haben trotzdem ihre eigenen Sachen gemacht auch noch. Aber dazu musste man sehr diszipliniert sein. Ist eigentlich nicht unbedingt eine meiner Stärken.
Andererseits sind Sie dann natürlich sehr mutig gewesen. Dann 75 war es, haben Sie gesagt, jetzt mache ich das als freier Künstler, egal, komme was wolle.
Und ja, das war aber auch jetzt nicht so ein Sprung ins Ungewisse, weil es gab zu der Zeit immer schon so Leute, die auch aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, die haben dann, oder entfernteren Freundeskreis, der eigene Freundeskreis hatte wahrscheinlich der weniger, aber entfernteren, die haben dann ab und zu schon mal ein kleines Bild gekauft, so, wo man wusste, ach ja, irgendwie so Holter die Polter, das geht schon, das funktioniert schon. Gut, es waren auch andere Zeiten. Ich habe dann ziemlich lange, auch fast 10 Jahre, in der Kurfürstenstraße gewohnt. Also in der Kurfürstenstraße in Schöneberg. Und oben mit einer Frau, die hatte, also wir haben uns irgendwie die Wohnung geteilt und ich hatte Küche, ja, Toilette war auf dem Flur, glaube ich. Ja, ich habe 200 Mark oder 190 Mark hat man im Monat bezahlt. Ne? Und wenn man dann irgendwann zwischendurch mal ein kleines Bild für 300-400 war schon irgendwie. Ja, wusste man zumindest, das ist schon mal drin. Also es war auch, glaube ich, anders als für junge Leute heute. Schon mal diese Grundbedürfnisse, Wohnen irgendwie einigermaßen relaxed bedienen zu können.
Wir wollten noch auf 68 kommen.
68, ja.
Also ich finde das spannend, die Frage, müssen nicht gerade Menschen, die sich eben mit Künstlerischem beschäftigen, das besonders als einen Aufbruch, als einen Umbruch erleben?
Nee, das war bei uns, also, ja natürlich, 68 war ja zumindest das, was geblieben ist, eine kulturelle Revolution. So kann man es, glaube ich, im Nachhinein einschätzen. Aber das hat ja so viele Dinge betroffen und nicht mal unbedingt das, was wir da an der Hochschule gemacht hatten. Also es gab dann auch kleine Aufstände gegen dies und das. Ich weiß noch, wir hatten eigentlich einen sehr netten, sympathischen Professor, also der für Malen und sowas zuständig war, ein gewisser Herr Thoma. Der wurde dann später Institutsleiter und dann stand an den Wänden irgendwie, Thoma liegt im Koma, so. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Und man hat gegen das eine oder andere Studienfach dann was auszusetzen gehabt. Aber das spielte sich eigentlich alles nicht so sehr. 68 war dann die Zeit der politischen Initiativen der unterschiedlichsten Gruppen, die sich gebildet haben. Und da bin ich ja dann auch reingeschlittert, zum Glück, in so eine kleine trotzkistische Abteilung. Und,
warum zum Glück?
Ja, zum Glück, weil ich musste später, gut, was wir uns vorgestellt haben, ist eine Sache. Aber es ist nicht so, dass man sich irgendwie für irgendwas schämen, also nee, schämen braucht sich sowieso keiner, aber ich glaube, es ist was anderes, als ob man bei den, also finde ich jedenfalls, bei den Maoisten gewesen wäre oder als ob man jetzt hier bei, damals hieß es ja SEW, DKP, also in der Formation, das waren sozusagen die drei großen, wobei die Trotzkisten eigentlich eher eine minimale Rolle spielte. Ja, auch das, was man da gelesen hat, war, ja, Trotzkis Schriften zum spanischen Bürgerkrieg, dies und jenes, ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, das sind immer noch Sachen, wo man sagt, das hat auch im Nachhinein noch Hand und Fuß, ja, auch wenn solche sektenähnlichen Gruppierungen mitunter dahin abdriften, wo man im Nachhinein sagt, na gut, es war auch schon so ein bisschen irre, aber es war keine ganz verlorene Zeit, das kann ich nicht sagen. Man hat viel gelesen, Marcuse, Horkheimer, Adorno. Ob man es alles verstanden hat, ist eine zweite Frage. Bei mir war das auch. Ich bin ja eigentlich kein Intellektueller. Aber man hat plötzlich ein Gefühl bekommen für einen anderen Kosmos, also für einen anderen Hintergrund, eine andere Verortung, wo man, das finde ich im Nachhinein immer noch gut. Aber es war nicht so, dass 68 auch an der Hochschule jetzt alles drunter und drüber ging und ständig in irgendeiner Form Revolution war, weil sich das dann sehr schnell nach außen verlagerte. Es war einfach eine spannende Zeit.
Dieses Berlin, in dem ganz viel möglich war auf einmal, in dem es eben diesen kulturellen Umbruch gegeben hat, finden Sie das 50 Jahre später noch wieder?
Ja, ich glaube, also mehr als damals, weil von diesem kulturellen Umbruch war damals nicht viel zu spüren. Ja, es war eigentlich eine Nachkriegszeit, ist jetzt übertrieben, dazu waren wir schon so ein bisschen zu weit weg, aber es stand an jeder dritten Ecke, stand einer und sagte, man hat vergessen, euch zu vergasen. Das war die Reaktion auf der Straße. Nicht von allen natürlich, aber von vielen. Ich bin zum Beispiel, gab es ja dann diesen Aufruf, das war der Bürgermeister Schütz, glaube ich, damals. Die anständigen Bürger, die treffen sich vom Schöneberger Rathaus und machen eine große Veranstaltung, also gegen diese ungeordneten Horden, die hier durch die Stadt ziehen. Und ich bin da zufällig vorbeigekommen, ich hatte das eigentlich gar nicht vor und dann bin ich da irgendwie reingeraten. Das war auch die Situation, wo irgendwie Leute einen verfolgt haben. Also wirklich, man muss sagen, wie ein Mob, der einen verfolgt hat, der offensichtlich wie Rudi Dutschke aussah. Und irgendjemand verteilte da ein Flugblatt und ich hatte das dann auch in der Hand. Und dann kamen schon Leute, die, es sah also sehr bedrohlich, sehr aggressiv und sehr bedrohlich. Und ich sagte dann, wieso? Oder ich weiß jetzt nicht mehr, was in dem Flugblatt stand. Ich sagte nur, ach wieso, das ist doch alles völlig harmlos, was hier steht. Und dann wurde ich durch so eine ganze Menschengasse geprügelt. Also das hört sich jetzt sehr schlimm an. Man merkt das in der Situation, kriegt man das gar nicht mit. Erst denkt man hinterher, was ist denn jetzt passiert?
Nein, das weckt gerade auch so Assoziationen natürlich mit irgendwie Menschenmengen, die sich auf Einzelne stürzen, die ihnen nicht so richtig reinpassen.
Ja, wir haben, ja, ja, klar.
Das kommt einem jetzt vom Erzählen her fürchterlich aktuell auf einmal wieder vor.
Es ist wirklich, ja, traurigerweise, ja, das stimmt. Ich glaube, es gab auch Frauen, die riefen, reißt ihm die Haare aus. Also irgendwie, man denkt, was, also man denkt in der Situation gar nichts, aber im Nachhinein denkt man, was sind denn das für Leute da? Natürlich gab es auch den Unmut der Leute, ja, am Rande. Manches kann man vielleicht sogar verstehen, also manches. Was aber dann noch durch die Presse und die Springerpresse war allmächtig in dieser Stadt, ist es ja zum Teil heute auch noch, aber nicht mehr in der Weise. Dadurch entstand auch dieses unangenehme Stimmung. Also von daher hatte dieses Berlin damals wenig mit dem heutigen Berlin zu tun. Nur, dass es sozusagen unter jungen Leuten gab es in der Regel viel Verbundenheit. Wir haben ja auch viel gemeinsam gemacht, hat spontane Geschichten, dies und jenes. Aber es war eben nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft. Und der Rest war, naja, der steckte immer noch in der Nazizeit, wäre jetzt falsch, das kann man nicht sagen, aber doch so in den Resten dieses gesellschaftlichen Klimas.
Verarbeiten Sie solche politischen Stimmungen auch in Ihrer Kunst?
Nee, also damals war ich so ein bisschen der Zeichner für das Parteiblättchen, ja, da hat man dann dies und jenes da gemacht. Aber es ist ja auch oft so, dass es in der Unmittelbarkeit, dass man das gar nicht jetzt sozusagen bildlich übersetzen kann, sondern dass das irgendwie längere Zeit braucht, das alles zu ordnen. Und ich hatte auch immer, also wir haben ja vorhin davon gesprochen, in der Art, wie ich da male, da mochte ich keine politischen Bilder draus machen. Also sozusagen, warum? Wo man seine politischen oder seine ansonsten seine Anliegen, sein Herzblut in dieses Bild, ich finde, da ist man immer relativ nah am Kitsch gewesen. Also noch eher am Kitsch, also wenn man das Elend der Welt, Armut, Hunger. Ich hätte keine Form gefunden, wie ich das übersetzen soll. Und was dazu kommt, ist, dass es mir auch nicht gefallen hätte, wenn ich dann anschließend diese Bilder verkaufe und die hängen dann irgendwo an der Wand bei jemand, der es sich leisten kann. Irgendwie passt das vorne und hinten nicht zusammen. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es geht mir auch immer noch so, aber das ist noch eine andere Geschichte.
Aber heute malen Sie ja schon auch Bilder, in denen Sie sich kritisch auseinandersetzen. Zum Beispiel gibt es ein Bild von Ihnen über die scheinbar so gute alte Zeit vor 68, wo man da lauter gesellschaftliche Missstände sieht. Auf einem Bild, das eigentlich erstmal ganz niedlich aussieht, so eine Dorfszene.
Das habe ich jetzt gar nicht so aus freien Stücken gemacht, sondern es gab von der Caricatura in Kassel, die machen mitunter große Ausstellung, Themenausstellung. Und in diesem Jahr war natürlich 68 sehr aktuell und die haben eine große Ausstellung zu 68. Und dann dachte ich, ach, eigentlich könnte ich dazu auch noch was machen. Und also es war jetzt nichts, was mich so ewig bewegt hätte, weil es ja eigentlich auch ein kleines, nettes, harmloses Bild ist. Es zeigt so ein bisschen diese Situation da an der Straße, gepflegte Vorgärten und weiß nicht, ob es rüberkommt, so ein bisschen die Miefigkeit. Ja? Also die beiden Homosexuellen, die sich da küssen und dann kommt jemand von der Polizei angerannt und zwei ältere Leute zeigen auf einen, der lange Haare hat und naja, einfach so alltägliche Situationen, auch so, ja, wie man das auch so ein bisschen in Erinnerung hat, die 50er Jahre, wie das so aussah.
Sie haben von Ihrer Kunst, sagen Sie, immer leben können. Das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Sie haben sich 75 selbstständig gemacht, aber haben erst Mitte der 80er Jahre dann Ihre erste eigene Ausstellung gehabt.
Ja, naja, ich hatte das Glück, ich konnte ein Jahr länger, musste noch nicht zur Schule, weil ich am Stichtag geboren bin, da wo man sich entscheiden kann, will man noch ein Jahr oft rumspielen oder schon zur Schule. Und dachte ich, das Erste macht mir mehr Spaß. Dann bin ich einmal sitzen geblieben. Das heißt, also ich habe ja mit 20 habe ich erst das Abi gemacht. 20 oder sogar 21, auch war ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und dann begann das Studium, wie gesagt, 65 dann den Rest da abgeschlossen. Naja, und da war ich ja dann schon, 75 war ich ja auch schon 30. Naja, und dann fummelt man so vor sich hin und es dauert dann auch ein bisschen, bis sich daraus irgendwas entwickelt, wo man denkt, das könnte man auch mal auf einer Ausstellung zeigen. Oder umgekehrt, dass Leute auf einen zukommen, Galeristen oder so, danach fragen, ob man nicht gerne eine Ausstellung machen würde.
Haben Sie keine Sorge gehabt, dass es irgendwie zu lang dauert oder dass jetzt irgendwann noch
mal... Nee, das war eigentlich die schönste Zeit, weil man, wie gesagt, finanziell war das alles relativ... Ich hatte damals keine Familie, hatte auch keinen Grund, irgendwie teuer zu wohnen. Und ach Gott, man war relativ frei, fand ich. Und wenn ich dann mit einem Bild irgendwie ein paar hundert Mark irgendwann mal hier oder da, habe ich auch gejobbt als Anstreicher. Das heißt, dass man irgendwie eine Wohnung bei Bekannten oder so renoviert hat, ging auch. Das Schönste war, ich musste mal zwei Fotomodellen, das war leider ein ganz kleiner Job, nur eine Union Flag auf dem Hintern malen.
Was?
Ja, das war, ich weiß nicht, wie es zu diesem Auftrag kam, aber die Zeit war insofern anders, dass diese beruflichen Perspektiven oder das Gefühl, man muss schnell irgendwie straight gucken, dass man da irgendwie zum Ergebnis kommt und dann in die Berufswelt eintauchen kann und da möglichst auch noch erfolgreich wird. Das war anders. Man hat sich so ein bisschen treiben lassen. Und dann gab es auch Freunde, die haben mal geguckt, wie ist es eigentlich, wenn man bei Aldi an der Kasse arbeitet, die eigentlich Betriebswirtschaft studiert haben, aber dann damit den Betriebsrat aufgebaut. Also plötzlich so Umwege gegangen sind, so Lebensläufe haben sich so plötzlich ganz zum Teil dann auch wieder ganz anders entwickelt. Ich glaube, es war nicht der Druck, den die jungen Leute heute haben.
Wo ist das hin? Warum ist das verschwunden? Haben Sie eine Idee dazu?
Es liegt, glaube ich, insgesamt an unserem System, dieses Effizienz oder sich selbst, dass man da wie unser einer auch nicht so in den Tag rein döst. Also das machen wahrscheinlich manche schon, und das ist ja auch, aber dass irgendwie der Druck zu Abschlüssen, zu, ich habe keine Ahnung, aber es hat sich verändert.
Sie sind jetzt Vater von Kindern, die eben auch jetzt in ihren 20ern, Anfang, Endzwanzigern wahrscheinlich sind und sich ein Leben aufbauen müssen, erleben das wahrscheinlich dann jetzt aus einer ganz anderen Perspektive.
Ich denke auch, da kommt natürlich hinzu, dass der Abschluss auf den Universitäten, also überhaupt die Zulassung, bei uns waren das vielleicht noch 10%, also netterweise treffen wir uns heute noch mit der Grundschulklasse. Es lag aber daran, dass ich in der einzigen Schule in Berlin war, das ist die Fritz-Karsen-Schule, die sogenannte Einheitsschule oder früher hieß es auch die Rote Schule, noch aus der Weimarer Republik. Die hatte so sozialreformerische Pädagogik-Ansätze, die sie auch noch rüber gerettet haben. Aber das Schöne war, wir sind zusammen gegangen, zusammen zur Schule. Also wenn man will, von der ersten, einige sind dann später in der 9. abgegangen, andere sind in der 10. abgegangen. Und eben ein paar haben dann noch irgendwie mehr oder weniger mit Ach und Krach, also in meinem Fall, das Abitur hingekriegt. Und das ist eben auch der Grund, warum wir uns immer noch treffen. Wir haben eine lange Lebenszeit miteinander verbracht, also eine lange Schulzeit. Ne? Währenddessen jetzt, wenn die mitunter bis zur 4. oder bis zur 6., dann ist man schon später, weiß man zum Teil schon gar nicht mehr, wer da eigentlich alles dabei war. Und ich finde es auch ehrlich gesagt viel spannender, dieses Klassentreffen, als das gibt es ja auch, das Abitursklassentreffen, weil es gibt so viel diese normalen Lebensläufe. Ja? Und eine Hausfrau und andere Handwerker, Polizisten, und wir kennen uns eben trotzdem alle sehr gut.
Sind Sie in diesem Kreis dann der bunte Vogel oder wie kommen Sie da rein?
Ja, so ein bisschen, aber auch ganz normal. Also nicht, dass man denkt, ach, da kommt der jetzt. Nee. Weil es ist irgendwie, wenn man Teil der Kindheit miteinander verbracht hat, hat man auch eine Ebene, wo das dann keine Rolle spielt, ob da nur einer jetzt da malt oder so. Das ist dann, ja, der macht das eben und so. Das ist jetzt kein besonderes Thema. Aber ach so, was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, es gab eben sehr viel weniger. Ich meine, das hat sich ja verändert. Ich denke, es sind jetzt so fast 40-50%, die auf die Unis gehen. Und dadurch entsteht natürlich auch ein anderer Konkurrenzdruck.
Wir hören Musik. Und zwar haben Sie sich Stevie Wonder ausgesucht, For Once in My Life.
Ja, Stevie Wonder. Ja, ich finde es, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen zufällig. Also es gibt eben so viele Sachen und manchmal gibt es ja auch so schöne Filmmusiken. Und dann denke ich immer, ich gucke im Abspann nochmal nach, was das jetzt für eine Musik war. Dann ist es meistens so klein, dass ich es nicht erkenne. Dann denke ich, ich gucke nochmal, das kann man ja googeln hinterher, wo nochmal alles drinsteht. Vergesse ich dann wieder. Ich kann mir das immer nicht merken, aber es gibt manchmal so tolle Musik. Also Stevie Wonder, also ich mag das sehr gern und ich dachte, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich dachte, das ist eine schöne Musik zu meiner Beerdigung.
Dafür planen Sie schon?
Nein, ich plane überhaupt nicht, aber um Gottes Willen, ich plane nicht meine Beerdigung, aber wo ich denke, könnte, ja, das macht gute Laune und so, das könnte man doch. Also wenn ich nochmal die Gelegenheit habe, man weiß ja nie, wie es kommt, zu sagen, ach, die Musik hätte ich dann gerne, dann könnte ich mir Stevie Wonder vorstellen.
For once in my life.
For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, somehow I know strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah.
Das war ein Musikwunsch von dem Berliner Maler Michael Sova. Sie sagten gerade, For Once in My Life, das könnten Sie sich für Ihre Beerdigung vorstellen. Ja. Wollen Sie als ein fröhlicher Mensch erinnert werden?
Naja, ich denke, es gibt ja natürlich auch diese klassische Beerdigungsmusik, die einen auch die Tränen in die Augen treibt und so, aber wenn es beschwingt ist.
Ihre Kunst läuft meistens unter dem Etikett komische Kunst. Ist das ein Etikett, das Sie mögen?
Nee, ich mag es nicht. Also das habe ich auch nicht erfunden. Das ist, glaube ich, aus der, ja, wer war es eigentlich? Es gibt in Frankfurt ein Museum für komische Kunst, die Karikatur in Frankfurt. Dieses Label ist mir nicht angenehm, weil das ist zwangsläufig, es muss also immer irgendwie komisch sein. Zugegeben, also bei mir ist es ja in der Regel auch, es läuft darauf hinaus auf etwas schräge Sachen oder mehr oder weniger komische Geschichten auch. Das ist schon wahr, aber Eigentlich möchte man nicht so einsortiert werden. In der Literatur gibt es auch nicht die Sparte komische Literatur oder in der Musik die komische Musik.
Entwertet das dann die Ernsthaftigkeit des künstlerischen Anspruchs, wenn man das gleich dann sagt, es läuft ja auf eine Pointe raus? Es hat so einen Nutzeffekt auch noch?
Och, ob es das entwertet, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber man ist in so einem Kästchen, ja. Man hat das Gefühl, gut, es ist auch so bei mir natürlich, stimmt schon, aber man müsste immer komisch sein, ja. Ich würde das eigentlich lieber neutraler halten. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen soll, aber ich bin so ganz glücklich, bin ich mit diesem Begriff nicht. Aber gut, ich muss mir das jetzt nicht anziehen, nicht. Oder muss mich auch nicht distanzieren. Das ist ja auch nicht wiederum nicht ganz falsch, aber man liest ja auch manchmal in den Rezensionen, ja, die Leute standen da und schmunzelten. Ich finde, schmunzeln
ist aber ein hässliches
ja,
Wort.
Ja, das ist dieses Wort, ich hasse, also ich finde es furchtbar, ja. Und dann denkt man, ach ja, man ist so der kleine Erheiterer, vielleicht ist man es ja auch oder bin ich es ja auch, aber so richtig wohl fühle ich mich mit der Sache nicht.
Es ist vielleicht etwas, das nahelegt, wenn man die Pointe entschlüsselt hat, dann ist man mit dem Bild auch fertig.
Bei mir gibt es keine Pointen zu entschlüsseln. Also das, worüber wir schon gesprochen haben, zum Beispiel die Frau mit der Motte, das hat ja in dem Sinne keine Pointe. Da ist irgendwas auf dem Bild, was so in der Realität nicht existiert und eine gewisse Komik auch hat, aber man kann es jetzt nicht als Auflösung von irgendeiner Geschichte, die in der Pointe landet. Oder nehmen wir dieses Bild mit den, es gibt so ein Bild, das heißt Schöne Allee im Osten, da sieht man lauter Bäume stehen, also eine Allee eben. Und an jedem Baum oder fast an jedem Baum steht einer und pinkelt.
Vor allem, das sind aber ganz würdige ältere,
etwas dickliche Herren in dunklen Anzügen. Ja, das sind so ältere Herrschaften, ja.
Also jetzt nicht irgendwie betrunkene Fußballfans oder so.
Ja, stimmt. Der normale Bürger steht da, also der männliche Teil, und pinkelt. Und das ist ja in dem Sinne auch keine, hat auch keine Pointe. Das ist eben so, wie es da ist.
Bei dem Bild, das habe ich mir tatsächlich mal vor Urzeiten als Postkarte gekauft, weil ich es ebenso absurd fand und dachte, das ist irgendwie bezaubern. So habe ich eine Allee noch nie gesehen. Und dann habe ich es Jahre später nochmal gesehen und dachte, das ist doch das Bild, aber es ist doch nicht das gleiche Bild, weil jetzt hieß es auf einmal Schöne Allee mit Frau und dann hatten die Männer, da war anscheinend ein Baum noch frei und dann hatten die Männer Gesellschaft bekommen und dann saß da noch eine Frau mit dabei, die hockte da halt und pinkelte, sieht man ja auch nicht so oft auf Bildern, hatte ihre weiße Handtasche ordentlich an Straßengraben abgestellt und belebte das Bild jetzt noch mit dabei. Ist das typisch für Ihren Schaffensprozess, dass die Bilder sich verändern, dass die leben sozusagen, dass Sie an denen immer noch weiterarbeiten?
Na, das ist, weil wir schon bei der komischen Kunst sind, finde ich, das ist insofern eine besonders komische Situation, weil das Bild, also ohne die Frau, das hatten Freunde gekauft. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich müsste da noch eine Kleinigkeit machen. Ja, und waren nicht so ganz, aber haben es mir dann überlassen nochmal. Und dann habe ich dieses Bild wieder in der Hand gehabt und dachte so, jetzt mache ich mal einen Scherz. Ich habe das fotokopiert, so, das ist schön. Also es war, hinter Glas sah es fast aus wie das Original und habe da, anders jetzt als in der zweiten Version, die Sie gesehen haben, eine Riesenfrau reingemalt, also die völlig unproportional da am Baum huckte. Es gab wie einen Strom, der die Straße fast überflutete. Und oben zwischen den Bäumen flog noch so ein übergewichtiges Eichhörnchen von der einen Seite auf die anderen. Und das habe ich dann wieder schön Passepartout davor und gerahmt und habe es denen dann zurückgegeben.
War das Ende gesagt, der Freundschaft?
Naja, ich habe gesagt, nö, das waren jetzt nur Kleinigkeiten und so, sie sollen sich mal anschauen. Und naja, und die saßen, standen einen Moment schweigend davor und sagten, ach so. Und naja, ich habe das dann auch nicht ausgehalten. Ich wusste, die waren nicht glücklich damit. Aber da diese Idee schon einmal da war, habe ich dann in das Original wirklich dann nochmal so ein, also jetzt von den Proportionen angemessen, so eine kleine Frau da reingemalt. So kam das. Manchmal geschieht irgendwas über zufällige Umwege, dass man dann nochmal denkt, ach, da kann man noch was machen.
Aber Sie sagten eben ja schon auch, Sie geben Ihre Bilder gar nicht so unbedingt gern aus der Hand.
Naja, ich meine, zum Teil lebe ich ja auch davon, also es hilft ja nichts. Ich bin insofern froh und bin glücklich, und das ist jetzt vielleicht auch noch ein anderes Thema, dass ich auch diese Illustration auch noch im Hintergrund habe und auch nicht ganz, wie soll man sagen, ungefährlich ist jetzt vielleicht zu dramatisch ausgedrückt, aber auch diese ganzen Postkarten und das, was so da in die Welt fliegt, das gibt nochmal so ein bisschen Sicherheit.
Weil Sie die Bilder da nicht hergeben müssen, aber trotzdem davon leben können?
Genau, ja, ja. Es hat zwei Aspekte. Es ist auch, dass viele Dinge einfach in die Welt kommen, ja. Und das war schon Anfang der 90er, dass hier der Freund, der diesen Postkartenverlag, die Incognito, gegründet hat, es ging dann auch schon viel in die USA, an die Universitätsstädte und überall irgendwie so. Also es hat eine enorme Verbreitung auch gehabt. Und ich glaube, das sind auch die letzten Endes, die, gut, es gab dann in den USA, gab es Anfang der 90er schon, dann die haben einen Katalog gemacht, Großbritannien, Frankreich auch. Aber eigentlich die Anschieber waren diese Postkarten. So geriet es einfach so ein bisschen in die Welt. Auch, dass sich der New Yorker gemeldet hatte, wäre sonst wahrscheinlich auch nicht passiert. Wo ich dachte, ach und so, was ist denn jetzt los? Also wie zum Beispiel der New Yorker, was ich natürlich schon...
Oder der Regisseur dann irgendwie von der fabelhafte Welt der Amelie.
Genet, ja, genau. Und
da wo ein paar von ihren Bildern im Film zu sehen sind.
Das sind ein paar und zwei oder drei Sachen habe ich dann auch extra für den Film gemacht. Ja, genau, weil das irgendwie auch... Und was ich natürlich am nettesten fand, weil ich die ja auch so mochte, das waren hier aus den Aardman Studios, Nick Park und sein Partner, die diese wunderbaren Wallace & Gromit Filme und noch viele andere mehr dann gemacht haben, dass die dann auch irgendwie wollten, dass ich da für sie was mache. Und nichts ist einem ja lieber als das. Aber ich glaube, ohne Karten, zum Teil auch Katalog, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das gewichtet wäre, wären diese Kontakte, wären die, glaube ich, nicht entstanden.
Das heißt, diese Illustrationen und solche Auftragsarbeiten sind gar nichts für Sie irgendwie Zweitrangiges, was Sie vom wahren Künstlersein abhält?
Nee, ich weiß ja auch gar nicht, was das ist, wahres Künstlersein. Also wahres Künstlersein heißt einfach, man kann seine eigenen Sachen machen und schert sich um nichts weiter. Vielleicht in dem Zusammenhang, es gab ja auch eine andere Phase, die ein bisschen das beleuchten will, was mich auch jetzt... dass ich sozusagen in meinen Bildern, dass da, also einige Cartoons gibt es schon, aber im großen anderen ist ja da nichts, im Gegenteil, das sind ja Idyllen, die ich da mache. Ne? Also politisch kann man das, weiß Gott, nicht nennen. Und dass ich ja fast...
Schweine raus aus Dödenstedt?
Ja, Schweine raus aus Dödenstedt, stimmt. Das ist
ein politisches Bild, ja, oder? Wenn die Bauern da stehen, irgendwie natürlich niedlich gemalt, ja, alle, ja, und die Schweine, genau, aus ihrem Dorf vertreiben.
Das war in dieser Phase, ich glaube, das war Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo es schon mal hieß, das Boot ist voll. Da gab es schon mal so eine Stimmung hier in Deutschland und in dem Zusammenhang habe ich das gemacht. Aber das sind eher so Ausnahmen. Also es gab dann viel später nach dem Ende der DDR, das, weil mich das immer besonders gereizt hat. Da gibt es auch eine Reihe von Bildern, die so ein bisschen hintenrum auf diese Situation eingehen. Aber ich habe ja fast 10, weiß ich nicht, ob es 10 Jahre war, hier für die Grünen gearbeitet. Also in Berlin war es ursprünglich DAL, Alternative List. Gut, als es so ein Prozess eintrat, dass ich fast dachte, ich bin jetzt der Hausgrafiker da bei den Grünen, dann war auch gut. Das war dann, kann man so sagen, dezidiert politische Arbeit, was ich auch gerne habe, also mit meinen Mitteln da irgendwas. Da gab es auch Unfälle, muss man dazu sagen. Es gab einen Bauskandal, da waren mehrere involviert, die CDU, also als Partei, ein Stadtrat Antes. Ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen, ein Bauunternehmer. Und dann ging das bis ins Rotlichtmilieu, bezeichnenderweise, oder hieß derjenige, der damals aus dem Rot, Herr Schwanz. Der hieß wirklich so, der lief immer mit einem Pelzmantel rum. Und DHL bat mich, ob ich da jetzt irgendwie da was machen könnte, ein Plakat. Und dann gab es gerade eine Anzeige um die Ecke da, in der Kurfürstenstraße war die Berliner Bank und die hatten so große Anzeigen, wenn Sie Probleme haben, kommen Sie zu uns mit diesem und jenem. Wir helfen Ihnen, Ihre Berliner Bank. Und das habe ich dann auf den Senat übersetzt. Wenn Sie Probleme haben, kommen Sie zu uns, wir helfen Ihnen. Und dann wollte ich einen Ganoven zeichnen, der sagt, er braucht mal 50 Mille oder irgendwie so. Also ob das Ganze jetzt besonders originell ist, ist noch dahingestellt. Aber dann habe ich habe manche Sachen auch so rausgeschoben. In der Nacht, bevor das morgens zur Druckerei, habe ich noch an diesem Ganoven rumgewerkelt. Und der sollte so ein Typ sein wie aus diesen Filmen in den 50er Jahren, aus dieser schwarzen Serie, wo ja so ein bisschen mit einem breiter Nase. Ja, und dann hat die Nase bei mir, hat warum auch immer, einen kleinen Knick bekommen. Und was sich dann später herausstellte, dass dieser Bauunternehmer war Jude. Ich wusste, hatte keine Ahnung davon. Und dann ging es plötzlich los.
Dann hatten Sie ein antisemitisches Bild gemalt.
Dann hatte ich ein total antisemitisches, Robert Leicht hat in der Zeit getitelt, Antisemitismus jetzt auch in der Berliner AL. Es gab Fassbinder, die Stadt und der Müll. Es gab noch einen Bürgermeister. Also wir waren der vierte Fall jetzt. Und dann denke ich mir, auch war ja wie... Und es... Interessante daran ist, es gab dann eine Veranstaltung, eine größere Veranstaltung der AL, da ging es sowieso immer relativ hoch her, da kamen auch Palästinenser, dann kamen Leute aus der jüdischen Gemeinde, also sogar noch aus der linken Abspaltung der jüdischen Gemeinde. Und dann ging es um dieses Plakat auch. Und neben dem Plakat hing ein Stürmerplakat. Also so ein richtiges, echtes, so wie man es kennt. Und dann fing es damit, dass eine Frau sagte, eine ältere Frau sagte, welches Schwein hat es gemacht? Ja, ich habe mich brav gemeldet. Und sie war Auschwitz-Überlebende. Wir haben später uns ganz nett unterhalten, wenn wir beide draußen standen und geraucht haben. Aber das war der Auftakt. Es war ein Politologe dabei, ich glaube Ossip K. Flechtheim aus der FU. Und der meinte, wenn wir Deutschen zum Beispiel, wenn wir einen Ganoven zeichnen, man weiß ja, Ganoven sehen normalerweise aus wie unser einer. Also mitunter können die auch sehr smart aussehen. Also die, aber man muss natürlich, wenn man es bildlich umsetzt, muss man den irgendwie nochmal eins draufsetzen, dass wir immer sozusagen in die antisemitische Klamottenkiste greifen, unbewusst. Als hätten wir das jahrhundertelang gespeichert und sozusagen im Unbewusst. Ja, da steht man doch auch da wie der Depp. Naja.
Was macht das mit einem als Künstler, wenn man da auf einmal so für Dimensionen seiner Kunst zur Rechenschaft gezogen wird, von dem man gar nicht wusste, malt man dann lieber Schweine? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das ja dann alles weitergemacht, was ich da auch ansonsten für die Grünen gemacht habe. Aber man ist einfach, denkt, guck mal an, so schnell kann das gehen. Gut, ich hatte auch das Glück, dass ich jetzt nie namentlich irgendwo in Erscheinung war. Also ich stand immer für die RL.
Da sind wir dann wieder bei der Freude der relativen Unbekanntheit. Ne?
Ja, in dem Fall war das schon.
Das sind Plakate, Postkarten und so. Würden Sie gerne auch mehr im Museum hängen?
Nö, also ja, das ist.
Also nicht Sie, sondern Ihre Bilder natürlich.
Na, hängt was im Museum? Na, ich glaube, das Willem-Busch-Museum hat was von mir und das Kuhlbransen-Museum am Tegernsee, wo ich mal eine Ausstellung hatte, aber auch schon vor langer Zeit, die haben auch eine Arbeit.
Ich habe mich schon gefragt, als ich mich so vorbereitet habe, warum zum Beispiel es, glaube ich, schon schwieriger ist für Künstler, sozusagen in den offiziellen Kanon aufgenommen zu werden, wenn sie Dinge machen, die man im weitesten Sinne als komisch beschreibt.
Naja, irgendjemand sagte mal, wenn man Postkarten von den eigenen Arten, ist man sozusagen für den Kunstbetrieb schon erledigt. Dann gibt es ja, glaube ich, auch anders als in anderen Ländern, also anders bestimmt auch als in Frankreich, bei uns noch eine strengere Trennung zwischen U und E. Ne? Das war zwischen Unterhaltung und Ernsthaft. Wahrscheinlich bin ich ja auch mehr U als E oder ich weiß es nicht, ich mag es selber oder kann es auch gar nicht einordnen. Denen ist es vielleicht zu seicht oder zu... Aber es ist auch nichts, was mich jetzt irgendwie umtreibt. Neulich gab es einen Beitrag über eine dieser großen Messen, Biennalen und Messen. Eine war, glaube ich, in Miami. Und wenn man diesen Auftrieb da sieht, wenn diese reichen Leute da kommen und die Galeristen schwänzeln hin und her und dann wird darüber geredet, ja, da sind die Marktentwicklungen, sieht gut aus und der wird. Ich bin froh, dass ich mit diesem Betrieb nichts zu tun habe. Also ein Galerist sagte vor einiger Zeit, im Kunstbetrieb existiere ich nicht. Aber es hat eben auch seine Vorteile. Es hat, schön wäre es natürlich, ja gut, man verkauft ein Bild mal für 500.000, dann hätte man längere Zeit Ruhe. Aber dann hängt man da drin, dann sind die Sachen auch nicht mehr erschwinglich für Leute, die...
Ja, keine halbe Million haben.
Ja, eben keine Million haben, genau. Mit diesem ganzen Betrieb nichts zu tun zu haben, finde ich durchaus befreiend. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie da am unteren Rande irgendwie durchwürgen muss und gucken, ob überhaupt jemand was kauft. So ist es ja nicht. Und außerdem finde ich die Bestätigung, über die ich mich wirklich freue, das ist es, was ich vorhin erzählte hier, wenn diese Leute von Wallace & Gromit sich melden oder wenn Genet. Oder es gab ja auch mal eine Zeit lang, da hat mir Kate Bush ganz nette Briefe geschrieben. Die wollte damals, dass ich fürs Album ein Cover mache. Dann kam manchmal ein Brief, da stand Kate, Love and Kisses da. Freut man sich doch eigentlich. Das sind so Bestätigung für das, was man macht, was mir jetzt ja viel näher geht als jetzt irgendwie museale. Also ich sage das nicht nur, weil kein Museum sich meldet, dass man jetzt versucht, das Gute daraus zu ziehen, sondern es ist wirklich so, dass mich das jetzt nicht irgendwie bedrückt. So.
Wir sind leider ganz am Ende unserer Zeit schon angekommen. Eine Musik haben wir gleich noch und zwar haben Sie sich gewünscht Anna Luise von Kurt Holzki. Warum dieses Stück?
Dieses Stück, weil erstens ist es das einzige Lied, was ich selbst singen kann, so schlecht und recht. Und unsere armen Kinder, ich habe die in der Regel damit das waren unsere Schlaflieder. Also einmal Anna Luise und das andere, was ähnlich unpassend war, war auf der Reeperbahn nachts um 1. Damit mussten unsere Kinder damals ins Bett.
Hauptsache es wird gesungen. Badende Schweine, Frauen mit Motten und auch der Aufwand, den es vielleicht auch braucht, um Komik angemessen einen Rahmen zu geben. Ich sprach mit dem Berliner Maler und Illustrator Michael Sover. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dieses Gespräch können Sie nachhören und in der Rubrik Das Gespräch können Sie auch die ganze Sendereihe als Podcast abonnieren. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Ich sage danke fürs Zuhören und ich wünsche weiterhin einen schönen Abend mit Anna-Luise von Kurt Tucholsky. Es singt Ernst Busch.
Wenn die Igel in der Abendstunde still nach ihren Mäusen gehen, hing auch ich verzückt an deinem Munde, und es war um mich geschehen. Dein Papa ist kühn und Geometer, er hat zwei Kanarienvögelein. Auf den Sonnabend aber geht er gern zum Pilsner in Gesang.